Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.
Hallihallo und herzlich willkommen beim Dorkings Hundegesabbel. Wir haben wieder einen Gast dabei.
Ja, mich? Hallo. Julia Novak, immer kurz einmal den Namen nennen.
Ja, sehr schön. Zum zweiten Mal, weil das erste Mal so viel Spaß gemacht hat.
Sehr schön.
Ja. Ja, das war lustig. Wie geht's dir? Was machen deine Hunde bei dem warmen Wetter? Also jetzt ist das warm bei euch?
Ja, also gestern war mal Abkühlung, aber dafür war der Tag, waren jetzt echt heiße Tage. Was machen wir? Wir machen jetzt viel Physio-Sachen und im Garten Dinge, weil, also irgendwie noch morgens oder abends, dass man dann irgendwas mit ihnen macht, weil es teilweise echt so wahnsinnig heiß ist. Und der Lumos, ganz drüben, hier drüben, so, der ist echt richtig krass hitzeempfindlich. Also hatte ich jetzt bei den Kleinen noch gar nicht so arg, aber bei dem, wenn es ein bisschen wärmer ist, merkt man echt so, puh, da geht gar nicht viel. Auch gleich so Stressgesicht und so, wo man sich denkt, sag mal, so schlimm ist doch noch gar nicht.
Und hier kommt noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn du uns dabei helfen möchtest, gutes Hundetraining zu verbreiten, dann gib uns Sterne, like uns, kommentiere unsere Beiträge, abonniere unsere Kanäle, folge uns bei Instagram und verbreite auch dort unseren Content und like uns. Mach uns sichtbar. Wir sind dir von Herzen dankbar und wünschen dir viel Spaß bei unserem Gesabbel.
So, solche Dinge machen wir jetzt. Und Medical Training ist wieder in the making. Solche Sachen, weil das kannst du einfach immer, gell? Bist du drinnen oder draußen im Schatten, das geht super.
Ja, also ich hatte auch Samstag, war es auch hier richtig mega warm. Da konnte ich auch mit den Hunden wieder ein bisschen Freilauf machen. Es war sehr entspanntes Kontakten. Also war super. Man konnte wirklich das verstärken, was wir verstärken wollten in der Gruppe. Und weil die Hunde einfach von der Dynamik her extrem runtergefahren waren. Und ja, es geht ganz gut. Und gestern beim Dummy-Training waren auch zum Glück zwei Hunde schon dabei, die ihre Kühlweste wieder anhatten. Und also gestern war es hier zwar deutlich kühler als vorgestern, aber es war so schwül. Das war ganz schreckliche Luft. Und die Hunde haben so gehechelt. Und ja, da sind Kühlwesten echt hilfreich.
Bei Jim hatte ich die jetzt auch angezogen. Ich war ja auf Seminar wieder und Samstag in der Mittagspause eine große Runde mit ihm gelaufen. Und Samstag war wirklich 32 Grad. Also das war richtig, richtig brötelig. Und der ist ja schwarz, der kleine Kerl. Und der heizt sich in der direkten Sonne so auf. Und dann habe ich auf dem Spaziergang die Kühlweste auch mitgehabt. Im Wald dann natürlich nicht angehabt, aber so mussten da so ein Stück durch ein Industriegebiet gehen. Und da habe ich ihm die angezogen. Und das hat ihm ja gut getan, denke ich. Also er konnte danach wieder laufen, hat nicht den nächsten Schattenplatz gesucht.
Ja.
Ja. Muss man echt so ein bisschen gucken. Ist das eigentlich schon ein bisschen überbehüten? So noch eine Kühlweste mitnehmen? Also Wasser ist ja sowieso Pflicht, wenn wir irgendwie spazieren gehen. Und das Spielzeug und einen Zeckenhaken mitnehmen und dann noch eine Kühlweste. Ist das schon überbehüten und muttern? Irgendwann laufen wir mit so einer riesen Tasche mit
Wieso
Feuchttüchern
irgendwann?
rum.
Wie immer.
Ja, naja, Feuchttücher hat man dann auch schon mit, falls man sich selber mal irgendwo reingreift. Ah, wie seht ihr das?
Also ich finde, so mitdenken hat noch niemanden geschadet. Und dann muss man halt immer so ein bisschen auch wieder, finde ich, abwägen, also was ist jetzt sinnhaft und wann treibt man es ins Unermessliche. Die Kühlweste finde ich jetzt zum Beispiel nicht, das ist das Gleiche wie Wasser oder so, dass man Wasser dabei hat. Sagen ja auch viele Leute, ach ja, wir trinken wieder
Am Auto, ne?
Und man vergisst aber oft, dass wir ja auch zwischendrin oft füttern. Also ich hatte das in einer Coachingstunde auch mal, die Hündin durfte dann nicht aus dem Wasser trinken, obwohl es Fließwasser war, also im Bach darf man, finde ich, persönlich schon mal trinken. Es war nichts dabei, also sie hatte nichts dabei. Und dann meinte sie, sie trinkt ja jetzt auch in der Stunde nichts. Aber wir essen halt auch nicht hier ein Bröckchen und da ein Stück Käse und da noch ein Stück von dem Trockenfutter, das wir sonst für die Mahlzeit verwenden. Und das finde ich nicht überbehüten, wenn man einfach da mal was anbietet und dann nochmal fragt, ob der Hund was braucht.
Naja, zumal die Hunde ja gar nicht über die Haut schwitzen können. Also die brauchen ja das Wasser und einen feuchten Fang, um sich runterkühlen zu können. Also das finde ich, geht gar nicht. Also da, zu sagen, ja, nur weil ich nicht trinke, kriegt der Hund auch nicht. Ein Hund überhitzt total schnell. Und wenn ich dann noch von dem Nasenarbeiten möchte, das war auch gestern bei uns Thema. Und meine Kunden sind echt schon sehr sensibel, was das angeht und verstehen das auch, ne? Also ich habe selten nur noch dieses Ja, aber gestern war es auch gut zu demonstrieren, dass ich, also die Hunde standen alle da, haben gehechelt. Und ich so, das wird jetzt schwierig mit der Nasenarbeit, weil die müssen den Fang zumachen, um zu riechen. Und da müssen wir jetzt gucken, dass wir es nicht übertreiben und immer wieder auch zum Trinken ein bisschen nötigen, bitte. Also wir werfen dann einfach ein paar Kekse mit ins Wasser, dass die wenigstens die
Genau.
Zunge mal reinstecken. Und das meine ich dann mit zwingen deinen Hund mal zum Trinken
Ja.
oder nötige deinen Hund mal dahin. Also wir stopfen ihn jetzt nicht mit dem Kopf in Wassernapf, aber wir schmeißen halt Kekse rein, sodass die wenigstens mal einmal danach tauchen müssen. Also ein bisschen Futterangeln machen. Und das war gestern sehr schön zu sehen. Und auch beim Dummy-Training, wir haben halt leichte Sachen gemacht und ich habe die nicht jetzt in eine übermäßige Verlorensuche geschickt, zum Beispiel, weil die ja eh gehechelt haben. Also dann brauche ich nicht noch gucken, wie lange braucht es denn, bis mir der erste Retriever umkippt.
Ich habe auch. Also der Lumos trinkt nicht aus diesen Plastik-Trinknäpfen, die man so zusammendutschen kann. Und jetzt habe ich halt quasi eine Eisenschale dabei, was jetzt lästiger ist, weil die kann jetzt nicht irgendwo so hinhängen oder so, wie die sind und nicht platt machen.
Genau, ja.
Aber das wäre auch die Idee, also dieses wieder rausfinden, warum will er nicht? Also was, also eigentlich hat er doch jetzt Durst, der muss ja jetzt was trinken, ja? Dann trinkt er aber nicht. Und das war wirklich auch sein Learning. Und dann eben nicht zu sagen, ja, also hat er doch da was, sondern nochmal zu gucken, okay, wo ist der Fehler? Und ich habe es gestern auch so gemacht, dass ich dann zum Beispiel nochmal 2 Bröckel Käse mit ins Wasser habe. Einfach die Mara war mit im Social Walk, dass die ein bisschen ins Trinken kommt, weil sie dann oft auch selber irgendwie nicht nochmal auf die Idee kommen oder es nicht gleich annehmen können. Und da muss man sie halt einfach ein bisschen unterstützen. Und
Genau.
das hat jetzt für mich nichts mit Überbehüten zu tun, sondern das ist oft wie mit kleinen Kindern, die auch nicht, die machen auch oft Dinge nicht, die sie eigentlich sollten, weil sie es gerade nicht so auf dem Schirm haben.
Naja, es gibt ja genug Arbeitshunderassen und gerade Diensthunde. Also es kommt ja immer wieder vor und in Amerika auch sehr häufig vor, dass die einfach überhitzen in der Arbeit. Ne? Die nehmen ja bevorzugt Malinois, weil die einfach irre sind und völlig über ihre Bedürfnisse hinausgehen und die Hunde merken nicht, dass ihnen zu heiß wird. Und wenn sie es merken, ist es beim Hund schon zu
Zu
spät.
spät.
Ne? Und überhitzen. Also ich finde es wirklich mal wichtig, auch nochmal zu sagen, weil viele denken, der Hund ist erst überhitzt, wenn er quasi das Bewusstsein, also wenn wirklich deutlich erkennbar ist, der Hund ist kurz vor Exitus, dann ist er überhitzt. Das stimmt aber so nicht. Die Hunde sind schon überhitzt, wenn die diese extrem schnelle Atmung haben, also dieses mördermäßig kurze Hecheln, die zusammengekniffenen Augen und schon gar nicht mehr trinken können, weil die so am Hecheln sind, dass die gar nichts mehr machen können und die liegen und die hecheln super, super schnell. Dann, das ist Überhitzung und selbst daraus können schon gesundheitliche Schäden resultieren. Und ich sehe im Sommer so oft Hunde, die genauso hecheln und nochmal den Ball geworfen kriegen und nochmal dies. Und die, man muss sich ja nicht so anstellen. Und das hat was von meiner Seite aus nicht mit Überhüten zu tun, sondern einfach mit Gesundheitsschutz. Also ich habe meine Hunde sehr lieb und möchte gern, dass die so alt wie möglich werden und wo es denen gut geht. Und man sollte das nicht unterschätzen, weil gerade diese gesundheitlichen Auswirkungen durch Überhitzen, die kommen ja zeitversetzt. Also die hat man nicht sofort, sondern die können Tage später erst nochmal auftauchen. Und ein Hund, der reanimiert werden musste wegen Überhitzung, das kann wirklich übelst ausgehen. Selbst wenn der wieder zu sich kommt, kann der massive Gesundheitsschädigung erlitten haben dadurch. Und das finde ich schon wichtig, dieses Thema, weil Hunde immer wieder überhitzen, weil ich jetzt in den letzten Tagen wieder schön auf dem Asphalt Hunde am Fahrrad hab laufen sehen. Die Leute gehen joggen mit ihnen und die Hunde haben sowas von keinen Bock. Man sieht das, dass die null Spaß haben, weil die mit gesenktem Kopf laufen, hinterher traben. Hecheln, auf Asphalt laufen müssen, was schlecht für die Gelenke ist. Und die Menschen denken sich so, ja, das ist eine super, ist ja ein Hund.
Ich merke das ja bei mir selber, dass diese Sprünge, diese Temperatursprünge. das wirklich belastende sind. Also ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie so kontinuierlichen Temperaturanstieg hätten auf 25, 26 Grad oder so und dann bleibt es irgendwie eine Zeit lang, dann adaptiert man sich ja auch. Und das geht nachher auch irgendwie im Spätsommer, können die Hunde ja auch viel besser damit umgehen. Aber diese Temperatursprünge von gerade heute irgendwie 12 Grad oder 15 Grad auf 30 Grad, das macht uns ja sogar schon tierisch zu schaffen. Und da muss man, glaube ich, auch echt auf seine kleine Fellnase dann gucken.
Naja, und was für einen Hund man hat, ne? Also wenn man einen Retriever hat, Labradore sind übrigens auch Retriever, ne? Also die heißen ein ganz Labrador-Retriever. Mir erzählen manchmal, wenn ich sage, ja, nee, das ist ja, wenn ich sage, hier die Retriever, nee, meins ist ja ein Labrador, das andere sind ja Retriever, weil die brüllen davon, nee, nee, sind alles Retriever. Die können mit Wärme in der Regel überhaupt nicht gut umgehen, gar nicht. Und sind aber viel mit der Nase unterwegs. Das heißt, die müssen sowieso viel trinken und die saufen auch wirklich viel und das müssen die auch. Ich habe einen Hund, einen, der aus Australien kommt. Das ist auch Absicht. Ich mag nämlich selber gerne Wärme und ich möchte gerne einen Hund haben, der mit Wärme auch gut umgehen kann. Und im Verhältnis verglichen mit dem Retriever ist Jade extrem und auch Fee tatsächlich extrem wärmeresistent. Also mit denen kann ich wirklich auch bei 30 Grad im Wald joggen gehen, das geht. Ohne dass da was passiert. Ich sehe aber Herdenschutzmixe, die sowieso zum Joggen nicht geeignet sind, weil das einfach rassetypisch überhaupt nicht zu denen passt, joggen zu gehen. Die sehe ich im Sommer und die trotten dann dahinterher und denen geht es echt nicht gut dabei. Und das muss man einfach echt unterscheiden lernen. Also nur weil einer mit seinem Border Collie Dinge tut, heißt es das nicht, dass man das mit seinem Herdenschutzhund-Mix oder mit seinem Labrador auch tun sollte und kann. Auch wenn der Hund das macht. Aber die gesundheitlichen Folgen können schon anders aussehen.
Ja, und dann aber auch nicht verurteilen. Also klar, wenn man jetzt sieht, dass es dem Hund echt nicht gut geht, dann klar, aber nee, also ich würde mit meinem Hund bei, was weiß ich, 28 Grad niemals rausgehen. Ja, das hat man dann ja auch, hört
Ja.
man ja auch oft. So, nee, also das würde ich nie machen. Aber auch wirklich auf die Umgebung achten. Also wenn du irgendwo einen schicken Laubwald vor der Nase hast, dann kannst du ja auch gut bei 32 Grad noch in den Wald gehen, weil im Wald selber ist es dann entsprechend kühler, ne? Das Klima ist da anders, als wenn du durch einen Kiefernwald gehst.
Absolut.
ja, wo es total dröge ist. Und das muss man ja auch immer so ein bisschen reingehen. Und dieses pauschal immer, nee, das geht gar nicht oder das muss oder das würde ich nie mit meinem Hund machen. Was weiß ich, was kriegt man oft so mitgegeben? Die Welpen müssen erst komplett durchgeimpft sein, damit sie irgendwie ja, rausgehen dürfen oder so. Na, also erst wenn er seine Tollwutimpfung hat mit, ich weiß nicht wie viele
16
Wochen,
Wochen.
16 Wochen, dann erst darf er Kontakt zu anderen Hunden haben. Hört ihr sowas auch ab und zu?
Ja, also das krass, ich hatte das gerade, die ist auch nicht ins Training gekommen, die Kundin. Der Züchter hat so eine Panik verbreitet. Also, dass der Hund wirklich erst Kontakt zu anderen Hunden darf, wenn der voll durchgeimpft ist. Und hat auch den Leuten Panik gemacht, dass er mal einen Welpen hatte, der hat auf dem Rastplatz an was geschnuppert und ist dann gestorben.
Okay,
Und dazu fällt mir dann nichts mehr ein. Ja, also dazu fällt mir wirklich nichts mehr ein, weil das mag sein, dass das passiert ist. Das ist aber wirklich wie ein Sechser im Lotto, nur halt negativ. Was, natürlich kann das passieren. Ich kann aber auch hier an meinem Teppich hängen bleiben und so unglücklich hinfallen, dass ich mir das Genick breche. Auch das passiert. Also unterhalte dich mit Menschen, die auf der Intensivstation arbeiten. Die erzählen dir nur Horrorstories, was dir alles im Haushalt passieren kann, weil die tagtäglich diese Menschen betreuen, versorgen müssen, aufpäppeln müssen oder zugucken dabei, wie jemand aus dem Koma nicht wieder rauskommt und aber erst 30 Jahre alt ist und eigentlich total vital ist. Natürlich passiert das. Ich lasse den Teppich trotzdem jetzt liegen, weil ich könnte ja ohne Teppich auch so ausrutschen, dass ich mir das Bein so verrenke, dass auch nie wieder was passiert, ich nie wieder laufen kann.
Und außerdem ist es besser für deine Hunde.
Genau, der
So ist es.
Teppich. Dann bleib, ja, dann bleiben die dran hängen. So.
Ich finde ganz oft, ja, es ist immer so ein bisschen auch die Umgebung, glaube ich, in der man sich so bewegt, weil je nachdem, wenn du viel unter Hundeleuten bist oder auch viel, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel, du hast jemanden im Krankenhaus, dann hörst du viel aus dieser Blase. Wenn du viel mit Hundemenschen bist, dann potenziert sich natürlich auch die Erlebnisse mit
Ja.
Hunden und dann werden auch mal Erlebnisse, die nicht so cool waren, kommen eben dann
Absolut.
auch immer öfter. Und das ist so ein bisschen wie mit Nachrichten. Also was wird ständig immer und immer wieder in die Welt getragen? Es sind oft die Horrorszenarien oder das Allerschlimmste. Und dann vergisst man oft so ein bisschen die Waagschale, dass man wirklich sagt, okay, wie hoch ist tatsächlich das Risiko? Also ich habe das auch oft so, wenn man in Fallbesprechungen ist oder so, dann werden schnell Dinge, das macht jemand immer. Da muss man erst einmal gucken, wie oft ist denn jetzt wirklich immer? Jetzt gucken wir nochmal genau drauf. Und genauso ist es mit solchen Happenings bei Hunden, bei Dingen, die passieren. Man kann ja auch oft mal mit dem Tierarzt sprechen oder so. Wie oft kommt es denn tatsächlich vor? Was sind die Erfahrungswerte, dass man Dinge wieder ein bisschen in Relation setzt und sich nicht nur sofort dieses Riesen-Horror-Szenario und dann nur noch an das denkt, weil meistens, wie du sagst, ist es tatsächlich der negative Sechser im Lotto. Und für unseren Alltag, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, wo man sich frei machen muss. Ist auch oft vielleicht so ein bisschen so eine Lebensmentalität. Es kann immer was Schlimmes passieren, aber deswegen muss man nicht immer ans Schlimmste denken. Deswegen darf man
Genau.
trotzdem ja, Dinge machen, die
Ja.
macht, weil wir müssen einfach auch leben und uns nicht nur darauf fokussieren, was alles Schlimmes passieren kann.
Ja. Also ich habe wirklich auch schon wirklich schlimme, schlimme Dinge erlebt, aber zum Glück nicht oft. Also mir ist damals, habe ich mal einen 6 Monate alten Kundenhund verloren. Der Hund ist wirklich, der hat den Rennflash im Wald, ist gegen einen Baum gerannt und gestorben.
Ja, krass, gell? War nicht mal ein Stock involviert.
Nein,
So.
der hat einfach nur einen Rennflash gehabt, den Baum nicht gesehen und hatte einen Schädelbasisbruch. Der hat noch irgendwie 2, 3 Wochen in der Tierklinik, aber hat es nicht überlebt. Und ich weiß auch, dass damals, das muss zu einer ähnlichen Zeit, also das ist, da hatte ich gerade meinen Hundeplatz, also vor 17 Jahren ungefähr muss das gewesen sein, weiß ich, dass auf einem Hütehund-Seminar in Dänemark ist ein Border, da sind zwei Border Collies, also Hunde gleicher Gewichtsklasse gelaufen, aneinander geknallt und einer davon hat das nicht überlebt. Sowas kann passieren. Und sowas schwingt bei mir auch immer mit. Und auch diese Stockverletzung, die ich mal erlebt habe, wo sich ein Hund wirklich aufgespießt hat. Also deswegen bin ich total allergisch gegen Stöckchenspiel. Ich kriege die Krise, wenn jemand Stöcker wirft oder seinen Hund mit einem Stock mit anderen Hunden rennen lässt, weil das einfach übelste Verletzungen machen kann. Und wenn Jade ihre Rennflashs hat und das noch mit einem anderen Hund und dann liebt sie das dabei, durch die Bäume zu rennen, natürlich schwingen diese Geschichten bei mir mit und ich lasse sie aber machen, weil ich weiß, wie wichtig das für ihre Lebensqualität ist. Und guck dann irgendwann, dass ich immer mehr versuche, dass die doch wieder auf dem Weg laufen, also dass die da rauskommen und nicht hektisch werden, weil das sind richtig beschissene Unfälle. Und ja, es war einer, also in 20 Jahren bei mir. Und
Naja,
Weil
shit
wirklich,
happens,
ich
ne?
mache es ja hauptberuflich. Also ich arbeite schon so ein paar Hunde durch
Genau.
und habe Kontakte zu Kollegen. Also es bin ja nicht nur ich. Ich glaube, Gerd, du hast sowas Schreckliches noch gar nicht erlebt, ne? Zum Beispiel. Und Julia, du, also du hast ja nun, kennst ja nun auch viele Hunde und Leute. Und das ist halt zum Glück wirklich, wirklich selten. Und das ist super schlimm. Darüber brauchen wir nicht reden.
Aber es passiert halt, ne? Also
Ja.
wirklich, shit happens und das Leben ist halt irgendwie gefährlich. Man kann viele Risiken ja minimieren oder auch gut hinschauen, was man da macht, wie man es macht, wie die Hunde reagieren. Und dann kann man ja auch viel abpuffern und da sich aber auch irgendwie an Grenzen so ein bisschen rantasten, ohne dass ich jetzt immer gleich was ganz, ganz Schreckliches finde. Ich habe letztens einer Kundin vorgeschlagen, dass sie Schleppleine verwenden soll. Und nee, nee, nee. Meine Freundin hat sich da den Finger mit der Schleppleine gebrochen. Und nee, eine Schleppleine nehme ich nicht. Und Aber man kann ja ein Handling mit der Leine lernen,
Das
dass
kommt
man.
übrigens relativ häufig vor, dass sich jemand mal den Finger mit der
Ja,
Schleppleine
also
bricht.
das, ne, irgendwie das war auch bei mir schon irgendwie manchmal so ein bisschen, wo ich sage,
Man auch eine
uiuiui,
Kapselverletzung davon.
der Hund 10 Kilo mehr und dann hätte der Finger da nachgegeben. Aber das sind ja meistens Situationen, wo man so ein bisschen unachtsam ist, ne, irgendwie mit abgelenkt und dann ruckt der Hund halt irgendwie mal kurz an oder so und man hat die Leine halt nicht sauber in der Hand. Aber das sind ja eben auch Fähigkeiten, die man lernen kann, ein Leinenhandling. Wie schlaufe ich die Leine ein? Wie halte ich die Leine? Wie lege ich die Leine um den Daumen oder um die Hand oder wie auch immer? Sodass man da eigentlich schon viele Verletzungen minimieren kann. Was auch immer wieder das Thema ist bei der Schleppleine. Ja, der Hund knallt mir dann ja auf 10 Meter in die Leine und dann verletzt er sich. Wenn man die Leine sauber führt, passiert das ja nicht. Also wenn die Leine sauber geführt ist, dann kann der keine 10 Meter Anlauf nehmen, bevor er in die Leine geknallt ist, weil die Leine sauber geführt wird. Und das gehört ja zum Schleppleintraining eigentlich auch mit dazu. Und diese Fähigkeiten, wie gesagt, kann man lernen. Und das trifft aber dann häufig auf Widerstand, erlebe ich immer. Nee, das mache ich nicht, das ist gefährlich.
Ja,
Und
das
dann
ist oft
kommt dann.
dieses Schwarz-Weiß-Denken.
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Und es ist ja wirklich auch, dass ich, also ich glaube, dass ich manchmal Hunde im Training habe, die alles vom Boden aufnehmen, was durch zu überbehüten eigentlich entstanden ist, weil die Leute so panisch reagieren, wenn der Hund was ins Maul nimmt, dass die Hunde denken, oh Gott, bloß schnell runterschlucken, weil sonst ist es wieder weg und die drehen völlig durch und gar nicht mehr geguckt wird, was passiert denn da? Oder auch, dass Angst gehabt wird, weil der Hund eine Feder frisst. Ja, so what? Dann frisst er halt eine Feder. Die kackt da genauso wieder aus. Also da sind sie dann doch noch Hunde, dass man sich da wirklich keine Sorgen machen muss. Das Erbe vom Wolf ist tatsächlich noch da. Oder halt auch so Echtfellprodukte. Ja, dann frisst er halt ein bisschen Fell mit. Also ich kaufe extra Ohren mit Fell, weil das ja sogar für den Magen-Darm-Trakt was Gutes ist. Also dass das so hinten mit rauskommt und die Hunde das einfach klasse finden.
Ja, dann dieses Überbehüten führt dann ja oft noch zum Stress und zu unbefriedigter Bedürfnisbefriedigung. Und den einen krassen Fall hatte ich ja mal, wo eine Frau ihren Hund alles, wo er dran geschnüffelt hat, sofort nein aus, pfui, und der sollte nur bei Fuß gehen. War sicherlich noch ein anderes Problem bei der Frau, die hatte ja so ein bisschen Last mit ihren Nachbarn und so weiter, hatte da immer Angst, dass da irgendwie was hingelegt wird. Und ich habe sie dann in ein Gespräch verwickelt und der Hund hat wirklich viel aufgenommen und wirklich auch runtergeschluckt. Das war wirklich krass. Also war schon so gesehen nicht unbegründet. Aber dann habe ich sie in ein Gespräch verwickelt. Sie hat nicht mehr auf ihren Hund geguckt und der Hund hat an Kacke geschnüffelt, der hat an Tannenzapfen geschnüffelt, der hat irgendwo an Silage geschnüffelt, aber nichts gefressen. Dann guckt sie wieder nach dem Hund und zack, hat er sofort wieder das Empfang gehabt. Das heißt, der Stress allein hat bewirkt, dass der Hund gefressen hat. Und das ist natürlich eine selbsterfüllende Prophezeiung. Da drehen die sich im Kreis. Sie guckt nach dem Hund, der Hund ist gestresst durch die vielen Interventionen, die sie gemacht hat. Und dann sagt sie, siehst du, frisst wieder.
Ja, und
Nee,
gerade
mal
bei den
anders.
Welpen, auch wie Silvia sagt, die nehmen einfach noch viel in den Fang und die erkunden über den Fang ganz viel. Und manchmal muss man wirklich mal eine Sekunde atmen und gucken, was macht er draus, ohne immer gleich hinzuspechten, weil das natürlich so ja sich gegenseitig dann auch befeuert, weil Hunde, Welpen irgendwann auch merken, ah, guck mal her, so kriege ich auch die Aufmerksamkeit, so komme ich in die Interaktion, weil daraus resultiert es ja, wenn es nicht gerade Erkundungsverhalten ist, oft auch wieder dieses, ich guck mal, wie kriege ich eine Reaktion von meinem Menschen, wie komme ich in die Interaktion, wie komme ich zur Bedürfnisbefriedigung und dann dreht sich's wieder und dann wird's halt irgendwann am Murks, wenn der Hund daraus so Dinge macht, dass er ständig alles in den Fang nimmt oder vermeintlich stark erkundet. Und das ist auch oft dann ein Thema im positiven Training, wenn wir dann ständig wieder mit Signalen reingehen und dann, das wird ein Türmchen nach dem anderen, dann wird es nämlich auch oft nicht weniger. Und wenn wir natürlich also diese Kette schon haben, ich habe da auch so einen Kandidaten bei mir. Der Ludo ist so einer, der mit, ach so, wir haben ein Endesignal und wie das noch nicht so dolle auftrainiert war und er auch so einfach gelernt hat, okay, jetzt geh in die Umwelt, aber mach was anderes, ich stehe jetzt nicht mehr zur Verfügung, war das auch gut und gern einer, der sich dann aktiv Dinge gesucht hat, um wieder mich so anzudippeln, komm, sag halt doch nochmal was. Also vielleicht müsstest du es doch nochmal umlenken, weil er einfach gerne in die Interaktion wollte.
Genau.
Und ja. Mit Welpen, wie gesagt, ich finde es immer ganz spannend, es auch immer diese Ruhe zu haben, wieder hinzugucken, was machen sie denn jetzt draus? Und ein Blatt werden sie nicht sterben. Die merken auch relativ schnell mit Steinen, dass das nicht so geil ist. Und dann muss man manchmal einfach auch ein bisschen aufpassen, wo hält man sich denn mit dem Welpen, finde ich, tatsächlich auch auf. Also wenn ich weiß, es ist ein Thema, dass er dann ständig auf Steinen rumkaut, weil natürlich ist das nicht dolle für die Zähne, da braucht man auch nicht reden. Das ist ja eben dieses Müh, das man finden muss. Es hat schon sein Potenzial. Und wo, dann hocke ich mich halt nicht auf den Kiesweg, wenn ich Pause mache, sondern gucke, dass ich Wiese unter den Füßen habe. Oder auch wenn ich das zu Hause habe, dann muss ich halt manchmal vielleicht irgendwo ein bisschen Zäunchen etablieren oder aktiv woanders mit dem Hund hingehen und ihm Beschäftigungen anbieten, statt dass er sich wieder Steinepopeln aussucht.
Ja, absolut. Ich hatte gerade so einen tollen Gedanken und jetzt habe ich den verloren beim Zuhören.
Ist er weg?
Können wir nochmal zurückspulen, bitte?
Vielleicht kommt er ja gleich. Ja, ein anderes Thema ist ja so Freilauf, ne? Also klar, wenn Brut- und Setzzeit ist und so weiter, dürfen die Hunde nicht freilaufen. Kein Ding, aber Brut- und Setzzeit ist zumindest hier in Niedersachsen ja nicht ganzjährig, sondern nur in einem bestimmten Zeitraum. Und sehr häufig kriege ich dann die Rückmeldung, wenn dann Kunden ins Training kommen und ich frage dann so, ah, ist der denn schon im Freilauf oder ne, können wir den auch freilaufen lassen, weil der hat ja ziemlich großes Laufbedürfnis. Nee, das traue ich mich nicht. Wir hatten den gerade mal 2 Wochen, dann ist der mir abgehauen. Ja, aber er ist jetzt 2 Jahre bei euch. Also es hat sich ja ein bisschen was getan. Ja, nee, das war, also da hat er sich dann irgendwo unter einen Busch gelegt und wollte dann nicht weiter. Und dann musste ich den da suchen und habe den dann auch gefunden. Ist ja super, ist ja auch wieder da jetzt der Hund. Aber dann auch zu sehen, okay, da hat es nicht geklappt. Wo kann ich denn den Hund eventuell mal die Leine loslassen? Wo kann ich mich so langsam rantrauen? Und gerade Hunde, die so ein Riesenlaufbedürfnis haben, den wird man ja so überhaupt nicht gerecht, wenn man nur mit der Leine und selbst auch mit der Schleppleine spazieren geht. Und Jim, der wird, glaube ich, abdrehen, wenn ich den nur an der Leine haben würde. Also der hat echt ein großes Laufbedürfnis. So einen Hund hatte ich auch noch nicht. Aber auch der kleine Freddy damals, als ich ihn gekriegt habe, der kannte es ja auch nicht, frei zu laufen. Und oberstes Gebot war, dass ich den in Freilauf kriege. Wenn auch nicht überall und permanent, das muss ja gar nicht sein, aber an bestimmten Stellen, dass der läuft. Und der ist mir dann halt auch ein, zweimal abgehauen. War dann wieder da. Also,
Ja, da muss man aber auch immer sagen, es hängt ein bisschen davon ab, wo und wie die Leute auch leben, ne? Also,
da hast du recht.
ja, also du kannst so eine Spiele gut machen. Die Gefahr, dass da was passiert, ist echt gering. Wenn das hier ist und du hast einen Hund mit so einem großen Radius und der dann auch so ausschweift, der ist hier sehr schnell auf einer befahrenen Straße, weil, also hier bei mir, mein Wald, also mein Wald, der ist halt ziemlich klein. Also der ist super, der ist schön, aber klein. Das heißt, die geben einmal Vollstoff und sind innerhalb von 2 Minuten auf der Straße, wenn es blöd läuft. Und
Ja,
es kann ja,
ja.
also, ne, oder vor einem E-Bike oder. Und das ist bei dir ja alles sehr überschaubar. Also trotzdem sollten die Hunde immer wieder eine Chance kriegen, dass man Freilauf übt und dass man das, also dass der Hund die Möglichkeit hat, auch mal fetzen zu können in irgendeiner Form.
Und das haben wir ja ganz häufig, ne? Wenn die Hunde längere Zeit nicht in Freilauf gekommen sind, dass sie erstmal wirklich
Ja.
da erstmal Kreise ziehen und
Ja.
erstmal laufen, laufen, laufen.
Ja.
Und irgendwann wird der Radius ja auch wieder geringer und dann funktioniert das ja auch wieder. Und wenn man das dann regelmäßig beibehält, den da irgendwie so den Freilauf zu geben. Geht auch nicht bei allen Hunden, alles schick, alles d'accord, aber man muss das so ein bisschen in Relation sehen, finde ich. Und nicht nur, weil
Das
es
ist auch
einmal nicht funktioniert hat, gleich die Flinte ins Korn werfen.
dieser, ich glaube, es ist oft der Kontrollverlust und auch immer wieder die Sache mit der Angst, dass man etwas nicht mehr kontrollieren oder im Griff hat, warum manche Menschen, und das ist ja auch oft, das ist ja auch so eine Persönlichkeitssache, wie man so drauf ist. Also ist man eher mutiger oder sagt man, es gibt halt einfach auch Menschen, die sagen nach dem dritten Mal, der Hund kommt nicht mehr, die machen auch beim vierten Mal die Leine wieder ab und denken sich, oh, irgendwann Ja,
kommt er wieder. So,
das
und
ist das
andere
andere Krasse, genau.
ja, genau. Und das finde ich ist eben so ein bisschen, ja, oft auch schwierig. Zum einen bei den Kunden oder überhaupt bei uns Menschen selber auch. Also ich habe das mit dem Lumos zum Beispiel auch, dieses, der hat auch einen sehr großen Radius, der ist sehr jagdaffin. Und da ist auch so ein bisschen dieses, desto mehr man weiß, desto mehr kriegt man oft auch Muffe, wieder Dinge zu tun. Weil das ist halt auch, manche gehen dann einfach locker flockiger ran oder wie du jetzt gesagt hast, Gerd, wenn man weiß zum Beispiel, da kann jetzt nicht viel passieren. Also wenn ich auch wieder sehr viel Wissen habe, um rauszufinden, was sind bei meinem Hund die Punkte, wann hat er einen größeren Radius, wann kann ich an, was sehe ich, dass es jetzt nur ein Flitzen ist und kein Abhauen. Und das ist halt, da gehört zu viel Wissen, finde ich, auch rein, um das wieder alles in die richtige Relation hinzusetzen und wie man Dinge dann tut oder sie eben in dem Moment nicht tut, das alles wieder auf die Kette zu kriegen.
Ja, ein schwieriges Thema, ne? Und wie du eben sagtest, so die Angst vor dem Kontrollverlust. Oh, wenn der jetzt weg ist, dann kriege ich ihn nicht mehr. Oder was ich jetzt auch am Wochenende hatte, die Leine immer extrem kurz, weil sonst zieht er so. Also durch die kurze Leine hat er natürlich total viel gezogen und war so hochgedreht und dann haben wir halt die Leine länger gemacht. Und allein von einer Meterleine oder 1,5 Meter Leine auf eine 5 Meter Leine zu gehen und den Hund schnüffeln zu lassen, also einfach schnüffeln zu lassen, hat schon so viel Ruhe wieder mit reingebracht, dass der Hund kaum noch ins Leinenende reingebrotzt ist. Der ist halt da, also in dem 5 Meter Radius, ist halt immer hin und her gependelt, hat er großartig gemacht. Dann wollte er sich Eingangsbereiche von Firmen so ein bisschen angucken, ne, so den eine Treppe hoch und da mal gucken und wieder runter und lass ihn doch da hoch. Also was soll da jetzt passieren? Ist Samstag, da ist jetzt keiner. Man kann ja kurz mal gucken, ob da jemand irgendwie ist. Und ansonsten geht er da einmal hoch, schnüffelt da rum, kommt wieder runter. Wo
Genau,
ist das
damit sind
Problem?
keine Privatgrundstücke gemeint. Das war ein
Genau.
Firmengrundstück mit
Ja,
Sicherheit,
ja,
ne?
ja, ja. War
Industriegewerbe.
im Industriegebiet
Ja,
und dass man
genau.
halt
Also
da so
ich
die
wollte es nur einmal klarstellen, weil auch da,
vollkommen
ich
richtig.
finde, auch in Vorgärten lässt man seinen Hund nicht pinkeln zum Beispiel. Ja, also nur weil da Grünfläche ist. Klar, wenn mir der Hund gerade platzt und das passiert, dann ist das so. Und wenn da jemand rauskommt und das sieht, entschuldigt man sich. Aber grundsätzlich sollte man, finde ich, als Hundebesitzer akzeptieren, dass das
Naja,
nicht
da wo ein
allgemeine
Grundstück
Fläche
anfängt,
ist.
da bleibt mein Hund natürlich stehen.
Genau, und
Aber
dass
du hast
man einen
vollkommen
Hund
recht.
nicht an der Haustür ranlässt, einfach, auch das sollte selbstverständlich sein. Ich sag's nur
Nee.
mal, weil ich sehe viele krasse Geschichten
Ja,
auch.
hast du vollkommen recht. Und das ist, ist mir auch schon passiert. Dann ja, wird der Hund dann da mal eben aufs Privatgrundstück raufgelassen. Und ich so, ey, ich glaube, das ist nicht so gut. Aber so öffentliche oder öffentlich zugängliche Firmeneingänge,
Genau.
was
Ja,
weiß
ja.
ich, auch am Wochenende irgendwo auf dem Lidl-Parkplatz da vorne irgendwo rumzulaufen. Das finden Hunde so spannend, da die ganzen Gerüche aufzunehmen. Why not?
Ja, genau. Mein Gedanke ist übrigens wieder da, was ich eingangs
Siehst du?
zu Julia mal sagen wollte.
Sehr, sehr gut.
Ich fange nochmal. Also, es ging ja darum, dass Julia sagte, dass man die Hunde beobachten soll und dass, wenn man zu viel interveniert und zu viel Signale reinbaut, dass man es dadurch immer spannender aufbaut. Und das ist sehr häufig so. Und dann wird spannenderweise, und Julia, vielleicht kannst du dann menschliche Gehirnfunktion dazu erklären, dass dann kommt, er testet mich an. Kennt ihr ja auch, oder? Der
Klar.
nimmt das jetzt immer mit Absicht ins Maul, um mich anzutesten.
Macht er ja.
Ja, aber nicht um anzutesten,
Ach
sondern
so.
weil man es beigebracht hat. Und dann neigen wir Menschen ja dazu, sofort wieder, und es gibt ja auch KollegInnen, die das genau so unterrichten und verkaufen, dass der Hund einen antestet. Und das finde ich so krass. Und wenn man dann sagt, nein, du hast einfach im Training Fehler gemacht und deinem Hund beigebracht, dass das so funktioniert, dann geht die Flappe runter. Also dann sind die Menschen auch noch so krass enttäuscht, anstatt einfach zu sagen, ja, da muss ich an mir arbeiten. Ich weiß noch, als ich als Kind, also früher, als ich reiten gelernt habe, ich habe sehr früh reiten gelernt, also schon mit 6 Jahren und war sehr klein und egal. Auf jeden Fall, da war das noch so, hau dem Bock auf den Arsch, dann macht er das schon. Also da wurde nicht gesagt, du musst das und das machen. Also außer, du musst da viel raufhauen, damit er sich bewegt. So wurde früher Reiten unterrichtet. Meine Eltern fanden das glücklicherweise komisch und haben dann eine andere Reitschule gefunden. Was auch noch furchtbar war, auch noch mit Ständerhaltung, aber da ging es da, du musst das machen und also da habe immer ich die Schuld gekriegt. Immer. Also und nicht das Pferd. Obwohl da auch viel zu hart mit den Pferden umgegangen wurde. Egal, trotzdem war ich schuld. Aber ich fand das gut. Also nicht, weil ich gerne schuld war, sondern weil ich darüber gelernt habe, was ich machen muss, damit ich dahin komme, wo ich hin möchte mit dem Pferdchen. Und heute habe ich so das Gefühl, wenn man sagt, ja, das ist, der Hund testet dich nicht an, sondern du hast einen Trainingsfehler aufgebaut. Und das möchten Menschen, also wahrscheinlich auch die Reitschule war ja auch nicht überlaufen. Menschen möchten einfach nicht gerne hören, dass sie den Fehler machen, obwohl sie den Fehler machen. Also, weißt du?
Ja, und vor allem wäre es ja so viel leichter, es ist dann oft so viel leichter und weniger Drama, diese Dinge wieder zu reparieren
Ja.
oder umzupolen. Also ich habe so ein Beispiel, da wurde auch gearbeitet über, der Hund läuft in Zonen am Menschen, wo er nicht laufen darf, also verwaltende Dinge und grüner und roter Bereich. Und im Endeffekt hat der Hund immer wieder nur, also da war immer der falsche Futterpunkt. Für die Belohnung am Ende. Warum der immer wieder in eine vermeintliche Zone gelaufen ist, weil dort immer wieder gefüttert wurde und dadurch haben die kein gutes Fußgehen zusammengebracht, weil der Hund einfach immer auf den, der hat einfach schon vorgedacht, ich gehe noch 10 Schritte, da ist der Futterpunkt und dann bleibe ich halt schon mal quasi so halt mit der Schulter vor dem linken Bein, was dann total dämlich war und das hat aber nichts mit, du bist nicht präsent genug, um die Führung vorzugeben oder irgendwelche farbigen Zonen zu tun, sondern das war einfach nur ein klassischer Trainingsfehler, wo der Futterpunkt falsch gewählt war. Das eben, wenn du sehr, sehr schlaue Hunde hast, die noch 2 Schritte vordenken, weil sie sagen, ich weiß es besonders gut, dann kriegst du da eben schnell Themen rein und das ist halt immer so ein bisschen, ja, das kann man aufblasen oder man kann da einfach mal trainingstechnisch drauf gucken und sagen, wo der Hase im Pfeffer liegt und dann
Genau.
kann man manche Dinge ganz leicht wieder aufdröseln, ohne dass irgendjemand irgendwelche
Ja.
Dinge in Frage stellt.
Genau. Und meistens ist es ja, also es ist ja, sind eigentlich ja immer wir, dass wir irgendwo einen Trainingsfehler eingebaut haben und passiert mir ständig. Und bei Jade passieren mir halt ganz andere Sachen, als mir bei den Hunden davor passiert sind, weil Jade nochmal ein ganz anderer Hundetyp ist. Super sensibel und gleichzeitig super schlau und also. Und man kann ja aber dummerweise auch sehr, sehr schnell Angst machen durch eine falsche Bewegung, durch eine unbedachte Bewegung. Und dann fährt sie auch noch sehr schnell hoch. Also so, ich liebe das, mit ihr zu arbeiten, aber und da weiß ich genau, wenn sie sich verweigert, weiß ich, ich habe wieder irgendwas gemacht und muss rausfinden, was ich denn gemacht habe. Und natürlich ist das nicht so, dass ich jedes Mal sage, ach, das ist gar nicht schlimm. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin dann genervt, ich bin auch mal richtig frustriert. Was ich aber hinkriege mittlerweile ist, dass ich dann nicht daran arbeite, sondern einfach sage, wir gehen jetzt so irgendwie nach Hause und dann reflektiere ich das und denke drüber nach und fange dann wieder an, einen Tag später, manchmal auch erst 3 Tage später, an der Situation nochmal zu arbeiten und mir das nochmal neu anzugucken, um rauszufinden, was da eigentlich los war. Aber
Spannend, wenn man aber dann wieder hört, gerade bei so Hunden, die sich dann leicht verunsichern lassen, das ist jetzt Masche, dass sie sich jetzt zum Beispiel eher meiden zeigt oder auf die Seite legt und dann ist es auf einmal wieder Masche, wo das auch wieder das Der Hund hat immer recht, was er uns zeigt. Und wie du sagst, dann gehe ich raus und guck, dann muss ich wieder gucken, wo ist die Sache, die das Ganze jetzt ins Laufen gebracht hat. Das ist jetzt zwar ein anderes Thema, aber ich finde es auch sehr spannend, weil die Polly ist auch so ein Typ. Die ist sehr sensibel, aber die kann auch sehr schnell mit allem sein. Und ich muss gut aufpassen, welche Dinge ich zum Beispiel einen Stopp gut positiv aufbaue, weil wenn ich dann grantig werde oder weil etwas sehr schnell geht und ich lauter werde, muss ich das eigentlich schon mit reintrainiert haben, damit sie es dann nicht aversiv nimmt. Weil sie nämlich dann ins Meiden geht und dann kriege ich sie gar nicht mehr. Weil sie dann sagt, du bist ziemlich komisch hier und da kommt auf gar keinen Fall mehr her. Und das ist keine Masche, sondern das ist halt einfach auch ihr Wesen und zeitweise auch, ich komme ja auch noch von ganz anderem Training, gemachte Lernerfahrungen, weil sie ganz oft verknüpft hat früher. Jetzt könnte es hier komisch werden.
Oh, ich weiß noch, Gerd, weißt du noch, wie oft ich wütend im Wald rumstand, weil Jade Rennflashs hatte, auf den Rückruf nicht gehört hat, also nicht gekommen ist. Und ich wurde halt immer, ich hasse ja Kontrollverlust. Also es ist ja jetzt nicht so, falls ihr denkt, wir sind hier die super gechillten,
Ich
wo,
auch.
ja, dann kommt der Hund halt nicht, dann kann er ja morgen kommen. Das stört mich gar nicht. Ich kann ja so lange was stricken. Das habe ich auch immer noch in meinem Sack mit dabei und dann setze ich mich hier hin und wenn der Hund dann mag, dann kann er ja mal kommen. Nein, ich hasse es. Wenn ich meinem Hund sage, der soll kommen, dann soll der gefälligst kommen und wenn er das nicht tut, dann fliegt mir der Kopf fast ab. Also so bin ich dann innerlich und das Ding ist, Jade riecht das. Also Jade hat das als junger Hund schon, hat sie gesagt, oho, da die Stimme, die Stimme. Und dann sind die Kreise größer geworden und sie ist noch schneller geworden und die Kreise sind noch größer geworden. Und ich weiß, zwischendurch habe ich Gerd dann angerufen und dann habe ich Gerd angeschrien, wie scheiße dieser Hund ist und dass ich die gleich umbringe.
Und der
Und dass
Rückruf
sie
wird
jetzt
nie
nicht kommt, weil ich so
funktionieren.
wütend
Und der Rückruf wird
bin.
nie
So, und da ist sie
funktionieren.
schon wieder und jetzt rennt sie noch größer und ich werde, ich weiß gar nicht, ich glaube, Gerd hatte Oropax in den Ohren, das Telefon vermutlich irgendwo da und nebenbei eine Dauerwelle gekriegt oder so. Und ich wusste genau, dass ich gerade die Ursache dafür bin, dass ich meinen Hund nicht mehr kontrollieren kann. Und das hat mich so furchtbar wütend gemacht, dass es immer schlimmer wurde. Und aber was ich halt geschafft habe, ist, dass ich ja Gerd angeschrien habe, weil ich dachte, der hat ja Geld für einen Psychologen, der kann es doch wieder irgendwie hübsch machen und der Hund.
Verhalten, check.
Und also ich habe ja, also dann nicht irgendwie was mit dem Hund gemacht. Also, dass ich, und ich wusste ja auch, also ich wusste in dem Moment, ich bin das jetzt und habe es aber nicht geschafft, mich runterzuregeln, weil es mich einfach wütend gemacht hat. Und das
Aber
ist so und das geht uns ja auch so. Und das war ja auch noch in Phasen, wo ich eh teilweise auf dem Zahnfleisch gelaufen bin, weil Jade wirklich nicht einfach war als junger Hund. Und
Ja,
dann kam
die
das noch
war.
dazu. Aber was ich dann immer konnte, war, okay, ich rufe jetzt Gerd an. Oder meine beste Freundin, die habe ich auch dann oft bepöbelt. Ja,
Naja,
also.
wenn man da den Ventil hat oder wenn man ein Ventil braucht und es da irgendwie kompensieren kann, dann geht das ja auch noch irgendwie. Und dann aber auch zu lernen, dass der Rückruf nicht nur also nicht kaputt geht, wenn das einmal nicht funktioniert, sondern dass es halt ja auch mit der Jugendentwicklung eben zusammenhängt und dass das ja auch immer wieder stabiler wird und dass das alles ja sich irgendwie im Laufe der Zeit auch zusammenfügt. Das Ganze. Da das den Glauben nicht zu verlieren, das ist manchmal tatsächlich auch nicht so ganz einfach. Das muss ich mir bei Jim ja auch immer sagen, ne? Also wenn er denn irgendwie wieder was gemacht hat oder so, okay, wird das jetzt so bleiben? Oder nein, Gerd, du weißt das alles und das erzählst du jedem Kunden mit einem jungen Hund. Glaub mal dran. Und das ist tatsächlich so. Also jetzt auch am Wochenende, der hat das so grandios wieder mitgemacht und wieder verschiedene Hunde kennengelernt und im Hotelzimmer auch schnell runtergekommen und da im Park rumgelaufen. Und also das war, der macht das echt großartig. Das ist halt alles eine Entwicklung. Und wenn ich an die ersten Monate denke, wo ich sage, puh, war das eine Vollkatastrophe. Aber so ist es halt. Man fügt sich dann irgendwann zusammen, weil man auch das Vertrauen hat und dass es dass es gut wird und auch loslassen kann ein Stück weit. Und
Und
da
aber
dann
kannst du ja auch
Kontrolle.
nur im Endeffekt, weil du dieses Wissen hast. Und im Endeffekt auch so, wie Silvia, man kann sich selber reflektieren. Das sind ja alles Ressourcen und Fähigkeiten, die wir Menschen haben müssen, um mit dem Hund so zu arbeiten können, wie wir mit ihnen arbeiten. Und gerade auch so Dinge mit Wissen und Vertrauen, das kann ich einfach nur, wenn ich weiß, das wird, also diese Fachsache. Und das wird dir auch keiner nehmen. Also wenn Gerd jetzt irgendwo ein Reel sieht, wo jemand sagt, oh, dein Welpe, jetzt hat er dich gebissen, dann wirst du nicht sagen, oh, vielleicht doch. Also vielleicht könnte es doch gefährlich werden, weil du mit deinem Wissen und mit deinem Know-how so gesettelt bist, dass dir das nicht passiert. Aber es gibt ja auch genügend Menschen, die einfach noch gar nicht so weit sind, nicht sein können. Ersthundehalter oder auch Menschen, die vielleicht schon zweiter, dritter Hund hatten und früher anders trainiert haben. Bei denen geht es ja eben auch so schnell. Und dann ist, finde ich, immer diese Diskrepanz. Das eine geht in Überbehüten im Sinne von, es darf nichts passieren, weil ich viel weiß und vielleicht es größer mache, wie es ist. Und das andere ist oft wieder dieser Kontrollverlust und die Angst, dass man meint, okay, was könnte alles Schlimmes passieren? Wie könnte dieser Hund frei fliegen und ich krieg's nicht mehr geregelt? Und daraus resultiert, glaube ich, auch oft ganz auf diese Begrenzungen und dieses nicht mehr tun oder das nicht mehr probieren wollen, weil man einfach die Angst hat, es entgleitet einem. Und viele Menschen, glaube ich, haben da auch einfach so den Willen von viel gut zu machen und richtig zu machen und auch den Ehrgeiz über dieses Ganze wie ein Hund. Man sieht ja mittlerweile auch so viel. Also zum einen Social Media. Es ist ja, früher hat man vielleicht, da war man einmal in der Woche in der Hundeschule und da war es vielleicht auch noch so gar nicht gang und gäbe mit Social Walks oder Treffen oder Hundebegegnungen üben oder was auch immer. Man sieht jetzt viel mehr, wie es sein könnte, sein muss und diese ständige Angst und auch immer dieses Ungefilterte von vielen Menschen wieder dazu. Ich hatte das letztens eine Situation. Da hat ein Hund eine Bezugsperson angesprungen. Meiner Meinung nach, so wie ich es im Kontext gelesen habe, war das eher aus einer Überforderungssituation raus. Die war einfach völlig überreizt, völlig durch. Die wusste gar nicht mehr, was sie tun soll und die konnte auch gar nichts mehr tun. Und dann ist es dahin entglitten, dass der Hund halt den Menschen angesprungen hat und auch mit dem Fang quasi schon immer wieder irgendwie so in Ärmel gegangen ist. Dazu kam wieder eine Aussage. Jetzt müssen wir aber auch aufpassen, weil jetzt, wenn dann die Zähne ins Spiel kommen, dann wird es hier ganz gefährlich. Also wieder die Angst dabei von, oh, dein Hund wird dich beißen. Und im Endeffekt fußte aber diese ganze Reaktion vom Hund wo ganz woanders her. Und der war weit davon entfernt, irgendjemand beschädigend zu beißen, sondern die war einfach völlig lost. Die hat überhaupt nicht mehr gewusst, wohin mit sich. Und daraus oft diese Ängste, Kontrollverlust, oh mein Gott, der Hund wird beißen. Und
Naja, und beißen ist ja auch wieder, ne, also beißen ist ja wieder was. Also,
ja, bei uns, bei dir.
ja, mein ich ja. Also,
Ja.
ne, wenn Jim irgendwie im Spiel mal irgendwie meinen Arm festhält, oder Jade macht das ja auch lieben gerne, da irgendwo reinzuhapsen. Aber das ist ja, also, ja, ist es beißen? Nein, es ist ein Reinhapsen oder Festhalten oder wie auch immer. Auf jeden Fall ja mit einem komplett anderen emotionalen Hintergrund. Die machen es ja nicht, weil sie sich bedroht fühlen oder jetzt Distanz haben wollen, sondern weil sie Spaß haben. Und wenn man das aber nicht einschätzen kann, da gebe ich dir vollkommen recht, es gehört halt Wissen und Beobachtung dazu und Erfahrung dazu, dann nimmt der kleine Welpe oder Junghund halt die Hand in den Fang und, oh nee, das soll er nicht. Und dann kriegt er gleich wieder einen auf die Nase.
Und gerade wenn das dann noch so Rassen sind wie ein Malinois oder Rottweiler oder ein Staffordshire Terrier, also halt eben Hunde, die sowieso viel mit dem Fang machen und eben auch schlecht wieder los. Ich sehe das auch. Also klar, da muss man noch mal intensiver üben, dass ein Mali, der drin hängt, auch wirklich drin hängt. Darüber brauchen wir nicht reden. Das tut er dann. Aber trotz allem sind auch die weichmäulig. Also auch die können ja Spiele mit dem Fang machen und auch mit den Zähnen und so, dass das nicht gefährlich ist und wehtut. Aber dass die natürlich noch mal eher dabei sind als vielleicht ein anderer Hund. Wobei ich finde, junge Labbis zum Beispiel, was das angeht, ganz schön schwierig und anstrengend.
Ja, aber da fehlt dann wieder ein wichtiger Punkt. Nicht nur darf er das oder darf er das nicht oder sonst irgendwas, sondern wie komme ich sauber aus der Nummer wieder raus? Und
Ja,
das
genau.
machen wir jetzt ja auch in unserem Club mit dem Spielen, wo wir das ja thematisieren. dass man eben Optionen, Möglichkeiten findet, wenn es mir zu viel wird, sauber aus dieser Nummer rausgehen. Und sauber heißt nicht, jetzt breche ich alles ab und jetzt ist Schluss, sondern okay, ich kann dir was anderes anbieten. Nimm das Spielzeug, ess ein bisschen Futter oder, dass das Erregungsniveau wieder ein bisschen runtergeht und dann setzen die ja auch gar nicht mehr so stark ihren Fang ein.
Genau, also sauber heißt, dass der Hund nicht frustriert, weil das Spiel beendet wird und dass er sich ausschleicht,
Das hast du schön
quasi.
zusammengefasst.
Wir sehen, also ich bin ja mit Social Media auch immer so ein bisschen geteilt, weil da sehen wir halt eben auch ganz oft völlig eskalierende Hunde mit Hintergründen, warum die so geworden sind, wie sie geworden sind. Und auch da denke ich mir oft, wenn Hundehaltende, die jetzt so einen 10, 11, 12 Wochen alten Welpen haben, jetzt muss es nicht immer der Labrador sein, aber so ein normaler Pudelmix, Welpe, keine Ahnung, wo man wirklich sagt, so ja, okay, also das ist jetzt eigentlich stimmig. Die aber dann eben einfach auch diese Angst bekommen, weil eben da so viel gezeigt und geschürt wird, wie das alles schlimm werden wird. Und wo es eben dann auch schnell heißt, der 12 Wochen alte Welpe, jetzt hat er mich aber gebissen und war völlig out of order und man dann Dinge zusammensetzt oder gesetzt bekommt, die eigentlich überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Und wenn man das dann eben nochmal aufdröselt, das war vorhin so auch gemeint mit der Reizlage oder mit der Überforderung, gerade auch bei Welpen und auch noch bei Junghunden, die dann einfach manchmal aufgrund dessen irgendwie noch nicht so gut wieder anders reagieren können. Und dann wird es manchmal einfach ein bisschen schwierig. Und das, glaube ich, ist einfach oft so wirklich diese Angst, auch der Kontrollverlust, dieses zu sehen, oh mein Gott, was kann alles Schlimmes passieren? Und ja, dann wird es einfach ein bisschen schwierig für die Menschen auch.
Naja, und Social Media wird ja teilweise wirklich auch bewusst übertrieben. Also wie oft sehe ich da irgendwie eine Trainerkollegin, die da einen Hund hat, die dann irgendwie was erklärt und der Hund wirklich in die Situation gedrückt, gedrängt gemacht wird, dass der so reagieren muss, wie er reagiert. Und das ist ja auch das große Ding in den Fernsehformaten, wenn man da die Trainer sieht, dass die Hunde in diese schwierigen Situationen ohne Plan reingedrängt werden und dann eskalieren sie. Und dann kommt halt der edle Ritter auf dem Schimmel, der denn da den Welpen oder den Junghund wieder kittet und eben erstmal sagt, so, jetzt müssen wir da, aber das ist aber total gefährlich. Ja, wer hat den Hund denn da reingebracht? Wer hat den Hund denn nicht vorher unterstützt und ihm Lösungswege gezeigt? Und das finde ich ja auch bei diesem Thema Konflikte so, immer so schwierig, das zu besprechen. Wir haben ja permanent irgendwelche Konflikte mit den Hunden. Also nicht in Form von, dass es irgendwie eskaliert, aber der Hund möchte jetzt das und das geht jetzt nicht, oder der Hund möchte da jetzt schnüffeln, aber das geht nicht, weil da irgendwie am Strand jemand liegt oder wie auch immer. Und dann sind da ja Konflikte. Aber wir können ja dem Hund lehren, sauber aus diesen Konflikten rauszugehen und nicht noch extra da Feuer rein oder Öl ins Feuer zu gießen, damit das richtig dolle wird, damit man den Hund richtig zusammenscheißen kann, um dann die Kontrolle wieder zu behalten. Das ist ja ein totaler Humbug. Ich möchte meinem Hund lehren, sauber. Sauber heißt ohne Frustration oder mit wenig Frustration, mit für uns kluge Strategien aus der Nummer rauszugehen, zu deeskalieren, wegzugehen, die Nase wegzugehen. Und das muss ich ihm einfach lehren. Das muss ich ihm beibringen. Wenn du frustriert bist, nimm die Nase weg, dann kriegst du Kekse oder dann kannst du streicheln und dann können wir spielen oder sonst irgendwas. Aber das muss halt mit auf den Lehrplan kommen und nicht, ich lasse es eskalieren und dann reiße ich den Hund da raus.
Aus, ne?
Ich hatte ja auch, also zum Thema, also wir haben ja manchmal bei manchen Leuten das Gefühl auch, dass die wirklich ihren Hund zum Problemhund machen möchten. Und ich bin mal einer Privatperson gefolgt, also ich habe das dann wieder entfolgt, weil ich es einfach nicht mehr sehen konnte, die einen ganz normalen Welpen hatte, also einen stinknormalen Welpen. Und es ging sehr schnell los, dass sie da Probleme rein interpretiert hat. Und es wirklich durch schlechtes Training und Projizieren auf das Problem geschafft hat, dass der Hund wirklich Problemverhalten gezeigt hat. Also Problemverhalten. Er hat sich wie ein normaler Junghund benommen mit all den Facetten, also
Das war das
wo wir
Schlimmste.
irgendwann mal ein bisschen Aggressionsverhalten drin haben und so weiter. Und diese Person hat das aber immer aufgebauscht, als wenn sie wirklich einen Hund hat, der jetzt demnächst jemanden fressen wird und so weiter. Und der dann auch einen Maulkorb tragen musste. Und auf einmal, ich glaube, der Gipfel war dann, und dann habe ich es auch entfolgt, als der zwei Brustgeschirre getragen hat. Da habe ich dann gedacht, so, und jetzt ist wirklich, jetzt reicht's einfach. Und du hast halt gesehen, dem Hund, also das war ein stinknormaler Hund, und die hat ja auch Videos eingestellt, wie sie trainiert hat tatsächlich. Und es war einfach wirklich, wirklich nicht so gut gemacht. Also gar nicht gut. Also es war völlig klar, man konnte zugucken und so, jetzt geht er gleich nach vorne, also angeheizt von hinten. Und natürlich ist er nach vorne gegangen. Aber ich glaube, die wollte das auch, diese Person. Die wollte gar nicht einen entspannten Hund haben, weil und ich glaube, das ist heutzutage auch ein Riesenproblem,
Naja, und
über die
das
Probleme seines Hundes zu definieren.
naja, und die Verstärker kommen dann ja auch, ne? Also sie
Genau.
postet das und die sagt, oh ja, da musst du den Hund einschränken und oh, das geht ja nicht. Und
Ja,
die
oder,
machen
oh, du
ihr.
Arme, und dass du das aushältst,
Genau,
ist ja
und
auch.
schon hat sie die soziale Unterstützung eben über Social Media. Und das Blöde ist ja wirklich, dass das viele für sich nutzen und ein Tier damit auch teilweise instrumentalisieren.
Ja, ich habe ja eine Gruppe, wo ich wirklich Hunde drin habe, die alle seit der Welpenzeit bei mir sind. Und der älteste Hund davon wird jetzt 8. Und ansonsten sind auch zwei Teilnehmende dabei, wo die Hunde schon 5 sind und der jüngste Hund davon ist 3. Also so, ja, und also seit 3 Jahren ist da auch kein Wechsel mehr drin. Also so eine richtig gewachsene Gruppe von der Welpenzeit an. Und das war wirklich wie jede Junghundegruppe echt auch mal eine Chaosgruppe. Und dadurch, dass die Hunde aber alle, also alle erwachsen geworden sind, ist es so ein gechillter Haufen, und diese Probleme, die da waren, also natürlich durch Training, aber eben auch, weil es sich einfach dann auch verwächst und Training wirklich greift. Und das ist ja auch bei Jade, also ich sehe auch ja so im Training immer, die Schritte sind einfach zu groß, ne? Und bei Jade ist es jetzt ja, ich habe ja ganz viel wie bescheuert verstärkt, guck Wildtiere an, aber bleib stehen ble dabei, bleib stehen dabei. Sie ist jetzt 5 und seit circa einem Jahr fängt das an, und jetzt wird es immer zuverlässiger, dass ich diese Kette, das Vorstehen, also das Scannen, kommentiere ich gar nicht mehr, sondern ich warte, die scannt, steht, und wenn der Vogel wegfliegt oder das Reh anfängt wegzulaufen, guckt sie zu mir. Also ich habe die Verhaltenskette aufgebaut, laufende und fliegende Wildtiere bedeuten, guck zu mir. Das wäre aber mit 3 wäre das noch nicht möglich gewesen. Da musste ich da noch unterstützen. Und ich muss immer weniger auf den Spaziergängen sprechen. Also die Trainingsvideos, die wir ja auch ganz oft nutzen für unsere Clubs, da ist Jade ja
Was
häufig
immer.
noch sehr, sehr jung. Und da labere ich sehr viel und gebe sehr viel Unterstützung. Aber mittlerweile ist echt easy peasy geworden.
Aber guck, das ist ja auch wieder ein Wissenspunkt,
Ja.
wenn man sich überlegt, die Menschen gehen in eine Welpenstunde und in die Junghundegruppe und dann ist man fertig.
Genau.
Da sind wir ja noch lange nicht fertig. Da ist
Ja.
ja noch alles auf total bröckeligem
Ja.
Podest. Ich hatte das in der Junghundestunde letzte Woche auch total schön zu sehen, dass meine Leute dann schnell reinkommen in, ah ja, wir hatten 15 Minuten Aufmerksamkeit in diesen 60 Minuten, das war eigentlich mal ganz schön.
Ja.
Und die andere Zeit waren die da, haben sich akklimatisiert, hatten nochmal Spiel gemeinsam. Wir hatten eine Kundin, die gesagt hat, heute ist ein ganz schlechter Tag, ich glaube, wir sind heute einfach nur ein bisschen da, wir
Ja,
beobachten
super.
Hunde
Cool.
und das ist dieses Learning, was von außen dann vielleicht aussieht. Wir haben heute gar nichts geschafft, aber eigentlich haben wir total viel geschafft.
Total.
Auch an den Hund schön angepasst. Und diese Zeit wird kommen, wo die wieder länger arbeiten können und wo wir wieder mehr machen können. Aber das ist jetzt gerade nicht gegeben. Und statt eben dann zu sagen, ich bin jetzt hier und jetzt müssen wir aber und dieses in den Konflikt gehen oder etwas verlangen, sich wirklich anzuschauen, was haben wir, mit was haben wir es hier zu tun,
Genau.
was machen wir daraus und das trotzdem dann, das da den Mehrwert zu sehen und nicht nur ein Versagen zu sehen oder was gerade nicht geht, sondern wirklich auch zu sagen, boah, das war jetzt schön, wir haben jetzt das und das gemacht und es war vielleicht nicht die 3 Punkte, die ich auf meiner Karte hatte und wir haben nicht 2 neue Signale besprochen oder irgendwo weiter generalisiert, sondern wir waren da, wir hatten eine schöne Zeit, wir konnten zusammen entspannen, wir haben uns andere Hunde angeguckt und das war heute unsere Stunde.
Total cool. Und das finde ich ist, also für mich persönlich ist das auch immer eine der schönsten Stunden, wenn die Menschen sehen, mein
Ja,
Hund kann nicht mehr. Ne?
genau.
Und dann muss man natürlich auch wieder dahin gehen, dass man sagt, doch, dein Hund, also dein Hund, dem fällt es jetzt schwer, aber du machst das jetzt noch einmal und dann
Genau.
macht ihr Schluss. Also,
Ja.
dass man da auch einen draufkriegt. Aber ich hatte das gestern auch, eine neue Kundin von mir und die kommt auch aus einer ganz, ganz anderen Ecke, trainingstechnisch. Und die ist auch im Nasenspaßkurs mit ihrem Hund und war gestern das zweite Mal im Nasenspaß. Und die saß dann und ich so, na, wie ist gelaufen? Sagt sie, das hat eben noch mal super geklappt, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr, weil ich glaube, besser wird das heute nicht mehr für meinen
Ja,
Hund. Ich so,
sehr schön.
yes,
Ja.
genau das ist es. Und das macht mich echt happy, wenn Menschen, und sie saß da auch total glücklich, sagt sie, der hat so toll gearbeitet, dabei möchte ich das lassen, einen besseren Ausstieg kriege ich heute nicht hin. Und
Das ist ja kein Überbehütner, weißt? Das ist
nein,
ja
genau.
nicht, ich packe den in Watte und
Nein.
ich mache jetzt nicht eine Stunde oder ich habe keine Stunde gemacht jetzt, weil ich den irgendwie schonen möchte oder so,
Genau.
sondern das ist dieser Blick drauf zu haben, was geht und was geht
Genau.
gerade nicht.
Ja.
Wann kann ich ein bisschen kitzeln, Mensch oder Hund, und wann lasse ich es lieber bleiben?
Ja, genau. Und wenn ich das hinkriege und meine Kunden das machen und dann auch noch grinsen dabei, dann ist für mich, also gestern war eh wie, also sonntags ist eh immer toll. Also sonntags habe ich nur Dummy und Nasenspaß und da ist immer toll. Aber gestern war es nochmal besonders toll.
Ja,
So,
schön.
weil alle auch beim Dummy-Training, keiner war irgendwie da und sagte, mein Hund muss aber mehr, sondern allen war völlig klar, das geht jetzt nicht. Es ist viel zu schwül, wir arbeiten gerade in der Suppenküche und wir gucken mal, was geht und Hauptsache, wir sind hier mit unseren Hunden.
Also gesunden Menschenverstand einschalten, Kontrolle abgeben können im gewissen Maße und Entwicklung zulassen. Einfach zulassen, gut trainieren natürlich gehört dazu, aber eben auch nicht beim kleinsten Rückschritt irgendwie denken, dass das jetzt eine Vollkatastrophe ist. Das wird sich alles fügen und man wird irgendwie sich zusammengerufen. Und ja, dann irgendwie hoffentlich am Ende der 15 Jahre oder 16 Jahre auf eine schöne Zeit mit dem Hund zurückzublicken. Ich glaube, die Zeit ist um, ihr Lieben. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir brauchen eine dritte Runde.
Wir machen jetzt immer Dog Geeks mit Silvia, Julia und Gerd.
Und Juno Coaching.
Habe ich ja, ist ja Julia.
Ja, genau.
Ach so,
Okay.
Dog Geeks Juno Coaching. Ah, jetzt ich. Dog
Ja.
Geeks Juno Gesabbel.
Genau.
Ja, wir brauchen dann noch mal irgendjemand, der sich mit Werbung auskennt. Rutscht noch nicht.
Das rutscht noch nicht. Okay. Dann, ja, ganz, ganz schöne Woche.
Euch
Und
auch.
ja,
Bis
danke.
bald. Tschüss.
Tschüss. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.